Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir haben uns das Semester über und tun das heute Abend auch beschäftigt mit der erkenntnistreibenden Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends seit 15 Jahren. Wir sind in der 27. Folge. Es ist ein Höllenjob, aber einer muss ihn tun. Sollten Sie ein, zwei Vorträge verpasst haben, was tatsächlich fahrlässig und sträflich ist und ich Ihnen eigentlich nicht nachsehe, dann haben wir Ihnen ein Angebot im Gepäck, das Sie nicht ablehnen können. Wenn Sie sich beim Rausgehen diese hübschen Faltkärtchen zu dieser Reihe mitnehmen, dann werden Sie im Innenteil nicht nur das Programm entdecken, das Sie womöglich über das Semester hin und wieder verpasst haben, sondern Sie haben eine große Gelegenheit wahrzunehmen. Da unten rechts steht eine Internetadresse und dort finden Sie von den rund 350 Vorträgen, die hier stattgefunden haben in dieser Zeit, gut 250 in Ton dokumentiert. Also, im nächsten Semester werde ich Sie abfragen. Hören Sie es nach, es wird ernst, die Prüfung wird hart. Wie auch immer, Sie werden unter diesen vielen Aufnahmen auch schon welche finden von einer der beiden Referentinnen, die wir heute Abend zu Gast haben. Und die Rede ist jetzt von Asta Scheib. Wir haben gerade überlegt, wie viele Vorträge hier schon gehalten, bestimmt 5, 6, 7, ich weiß es nicht genau, wir müssten es mal zählen. Asta Scheib ist Schriftstellerin. Sie kennen sie womöglich durch die Romane, die sie geschrieben hat. Häufig werden da Figuren in den Mittelpunkt gestellt, häufig reale Figuren. Ich weiß noch, wir haben einen wunderbaren Vortrag von ihr beispielsweise gehört über den Maler Sengatini. Dieser Roman ist verfilmt worden, glaube vor 2 Jahren in die Kinos gekommen oder 3 Jahren. Da deutet sich schon eine andere Seite unserer Referentin an. Sie hat nämlich auch eine Neigung, sage ich mal, zum Film, zum Bewegtbild. Wenn Sie noch nichts von ihr gelesen haben, haben Sie vielleicht, natürlich ganz viel versäumt, wir sollten es nachholen, aber Sie haben vielleicht was von ihr gesehen. Es gibt Tatort-Drehbücher, es sind Erzählungen verfilmt worden, zum Beispiel eine von Fassbinder. Also, auf vielen Feldern unterwegs. Spätestens nach dem heutigen Abend werden die Konstanzer Buchhandlungen sowieso einen Mangel an Präsenzexemplaren haben, aber man kann das nachbestellen, kein Problem. Sie werden Freude dran haben, wenn Sie das lesen, was sie uns alles geschenkt hat. Begleitet wird sie heute Abend von Frau Susanne Weinhöppel, die Sie dort schon an der Harfe sitzen sehen. Frau Weinhöppel ist eine studierte Sängerin und Harfenistin. Und Asta Scheib hat mir vorgeschlagen, lasst uns das doch zusammen machen. Wenn wir uns mit Karl Valentin heute Abend beschäftigen, dann ist das doch womöglich noch ein schöner zusätzlicher Akzent und bereichernd, wenn wir auch Musik haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was wir heute erleben. Im Nachgang haben Sie wieder Gelegenheit, wie immer montagsabends, mit den Referentinnen und mir hier vorne noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt bin ich mir sicher, werden Sie sehr viel Vergnügen haben und Anregungen bekommen von Asta Scheib und Susanne Weiner.
Ich möchte Ihnen heute Abend Karl Valentin vorstellen, ein großer Künstler in seiner Zeit, der von besonders in Bayern sehr geliebt wird und das sicher auch verdient hat. Er war skurril, er war ein großer Komiker und Künstler und er konnte den Menschen, obwohl er so skurril war oder gerade deshalb, aus der Seele sprechen. Er kam an einem Sonntag, den 4. Juni 1882, kam er in der Münchner Vorstadt Au zur Welt, in der Entenbachstraße 63 ganz genau. Und ein Reporter fragte ihn, was hatten Sie denn nach der Geburt für einen Eindruck? Valentin. Als ich die Hebamme sah, war ich sprachlos. Ich hatte diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich habe hier eine sehr schöne Skizze, wie ich meine, von ihm. Karl Valentin war ein Mann der kleinen Bühne und des Brettels. Als Schriftsteller und insbesondere Erfinder von Dialogen eher literarischer Clown als ambitionierter Literat. Er spürte allem nach, was die deutsche Sprache an Absurditäten, scheinbaren Widersprüchen und dialektischen Figuren birgt. Nicht um es lesbar, sondern um es schaubar zu machen. Also durch Mimus und Gestus zum unmittelbaren Ausdruck zu bringen. Hören Sie jetzt, wie Tucholsky sich an Karl Valentin erinnert. Der Linksdenker. Ich kam zu spät ins Theater. Der Saal war bereits warm und voller Lachen. Es mochte gerade begonnen haben, aber die Leute waren animiert und vergnügt, wie sonst erst nach einem guten zweiten Akt. Am Podium der Bühne, auf der Bühne, mitten in der Vorstadtkapelle, saß ein Mann mit einer aufgeklebten Perücke. Er sah aus, wie man sich sonst wohl einen Provinzkomiker vorstellt. Ich blickte angestrengt auf die Szene und wusste beim besten Willen nicht, was es da wohl zu lachen gäbe. Aber die Leute lachten wieder und der Mann hatte doch noch gar nichts gesagt. Plötzlich schweifte mein Auge ab. Vorn in der ersten Reihe saß noch einer, den hatte ich bisher nicht bemerkt. Und das war er. Ein zaundürrer, langer Geselle mit starkigen Spitzen, Don Quixote-Beinen, mit winkligen, spitzigen Knien, einem Löchlein in der Hose, mit blankem, abgeschabtem Anzug. Sein Löchlein in der Hose, er reibt eifrig daran herum. Das wird Ihnen nichts nützen, sagt der gestrenge Orchesterchef. Er, leise vor sich hin, mit Benzin wäre es jetzt schon fort. Leise, sagt er das, leise, wie es seine schauspielerischen Mittel sind. Er ist sanft und zerbrechlich, schillert in allen Farben wie eine Seifenblase. Wenn er plötzlich zerplatzte, hätte sich niemand zu wundern. Fertig, klopft der Kapellmeister, 1, 2, 3. Da, einen 16. Takt zuvor, setzt der dürre Bläser ab und bedeutet dem Kapellmeister mit ernstem Zeigefinger, Skrawattel rutscht Erna heraus. Ärgerlich stopft sich der das Ding wieder hinein. Fertig, 1, 2, 3. So viel wie ein Auge Zeit braucht, die Wimper zu heben und zu senken, trennte die Kapelle noch von dem schmetternden Tusch. Da setzte der Lange ab und sah um sich. Der Kapellmeister klopfte wieder. Was es denn nun wieder gäbe? Ich muss mal husten, sagte der lange Pause. Das Orchester wartet. Aber nun kann er nicht. Eins, zwei, drei. Tä, trä, tä, tä. Es geht los. Und es beginnt die seltsamste Komik, die wir seit langem auf der Bühne gesehen haben. Ein Höllentanz der Vernunft um beide Pole des Irrsinns. Es ist eine kleine Seele dieser Bläser mit Verbandssorgen, Tarif, Stammtisch und Kollegenklatsch. Er ist ängstlich auf seinen vereinbarten Verdienst und ein bisschen darüber hinaus auf seinen Vorteil bedacht. Spielen Sie genau, was da steht, sagt der Kapellmeister. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Zu viel schon gar nicht, sagt er. Oben auf der Bühne will der Vorhang nicht auseinander. Geh mal sofort einer zum Tapezierer, sagt der Kapellmeister, aber sofort, und sag ihm, er soll gelegentlich, wenn er Zeit hat, vorbeikommen. Geschieht. Der Tapezierer scheint sofort Zeit zu haben, denn er kommt gelegentlich in die Sängerin hineingeplatzt, steigt mit der Leiter auf die Bühne. Zu jener Zeit, wie liebt ich dich, mein Leben, heult die Sängerin. Und er packt seine Instrumente aus, klopft, hämmert, macht. Seht doch Valentin, er ist nicht zu halten. Was gibt es da, was mag da sein? Er hat die Neugier der kleinen Leute. Immer geigend, denn das ist seine bezahlte Pflicht, richtet er sich hoch, steigt auf den Stuhl, reckt zwei Hälse, den seinen und den der Geige, klettert wieder herunter, schreitet durch das Orchester nach oben auf die Bühne, steigt dort dem Tapezierer auf seiner Leiter nach, geigt und sieht, arbeitet und guckt, was es da Interessantes gibt. Ich muss lange zurückdenken, um mich zu erinnern, wann in einem Theater so gelacht worden ist. Er denkt links. Vor Jahren hat er einmal in München in einem Bierkeller gepredigt. Vorgestern bin ich mit meiner Großmutter in der Oper Lohengrin gewesen. Gestern Nacht hat sie die ganze Oper nochmal geträumt. Das, wenn ich gewusst hätte, hätten wir gar nicht erst hingehen brauchen. Aber dieser Schreiber, der sich abends sein Brot durch einen kleinen Nebenverdienst aufbessert, wird plötzlich transparent, durchsichtig, über- und unterirdisch und beginnt zu leuchten. Berühren diese langen Beine noch die Erde? Es erhebt sich das schwere Problem, eine Pauke von einem Ende der Bühne nach dem anderen zu schaffen. Der Auftrag fällt auf Valentin. Ich bin eigentlicher Bläser, sagt er. Bläser schaffen keine Pauken fort. Aber er latscht hin. Allein geht es nicht. Sein Kollege soll helfen. Und hier wird die Sache durchaus mondsüchtig. Schaff die Pauke her, ruft der Kapellmeister ungeduldig. Der Kollege knetscht in seinen Bart. Muss das gleich sein? Der Kapellmeister bringt die Pauke her. Valentin, der Anderl lässt fragen, wann? Gleich. Sie drehen sich eine Weile um die Pauke. Schließlich sagt der Anderl, er müsse dort stehen, denn er sei Linkshänder. Linkshänder? Vergessen sind Pauke, Kapellmeister und Theateraufführung. Linkshänder. Und nun, ganz shakespearisch, Linkshänder bist. Alles links, beim Schreiben auch, beim Essen auch, beim Schlucken auch, beim Denken auch. Und dann triumphierend, der Anderl sagt, er ist links. Hier erhebt sich zum Schluss eine Unterhaltung über den Zufall. Ein Hin und Her, kleine magische Funken, die aus einem merkwürdig konstruierten Gehirn sprühen. Er sei unter den Linden spaziert, mit dem Nebenmann. Da hätten sie von einem Radfahrer gesprochen. Und da sei gerade einer des Wegs gekommen. Dies zum Kapitel Zufall. der Kapellmeister tobt. Das sei kein Zufall, das sei Unsinn. Da kämen 1000 Radfahrer täglich vorbei. Na ja, sagt Valentin, aber es ist gerade einer Kummer. Unvorstellbar, wie so etwas ausgedacht, geschrieben, probiert wird. Die Komik der irrealen Potenzialsätze, die monströse Zerlegung des Satzes. Ich sehe, dass er nicht da ist. Die stille Dummheit dieses Witzes, der irrational ist und die leise Komponente des korrigierenden Menschenverstandes nicht aufweist. Zwischendurch trinkt er aus einem Seidel Bier, kaut etwas, das er in der Tasche aufbewahrt hatte, denkt mit dem Zeigefinger und hat seine kleine Freude, wenn sich der Kapellmeister ärgert. Eine kleine Seele. Als Hans Reimann einmal eine Rundfrage stellte, was sich wohl jedermann wünschte, wenn ihm eine Fee 3 Wünsche freistellte, hat Karl Valentin geantwortet, erstens ewige Gesundheit, zweitens einen Leibarzt. Zum Schluss sagt er denn, Karl Valentin gab es nur einmal, weil er ein seltener, trauriger, unirdischer, maßlos lustiger Komiker ist, der links denkt. Und jetzt lassen wir Karl Valentin selber sprechen. Quo vadis? Nein, als erstes mein Lieblings-Valentin. Crescens hiergel quimpft. Crescens hiergel quimpft ist die Gattin eines hiesigen Großkaufmanns aus der goldenen Inflationszeit 1919. Lassen wir sie selbst reden. Was mornas, wie schnell wir uns emporgeschwungen haben. Nix haben wir gehabt, I und mein Mo. Nix als wir a Klorns Kind. Aber mit Kleinem fängt man an und mit Großem hört man auf. Und heut hätten wir so ziemlich alles, was unser Herz begehrt. Alles können wir uns kaufen. Beieinander sind wir, dass zwischen der Bourgeoisie und uns keinen Unterschied gibt. Bloß moi, wenn wir aufmachen, dann sind wir verloren. Dann haut's uns naus aus der Rollen, Zwieger der Heidhauser Grammatik. Drum muss sie jetzt von meinem Mo aus Anstandskurse mitmachen, in der Anstandsanstalt beim Knigge. Voraussichtlich bleib ja I im ersten Kursus schon Hocker, wie ein erster Klassler, weil es halt gar nicht rechter packen kann mit der Bildung. Wie er gestern bei meiner Friseuse, bei der Frau Speer in der Sendlinger Straße, habe ich mich wieder in Gedanken vergessen und hab meine Giesinger Abstammung öffentlich bekannt gegeben, weil mir die glätzerte Friseuse als so eine gräusliche Mohnweckerl-Frisur aufs Haupt aufgedraht hat, dass mir mindestens 500 Schulbuben nachgelaufen waren, wenn ich damit auf die Straße außer war. Morgens, dass sie mit derer Bollenfrisur aus dem 12. Jahrhundert Spießrutenlaffertur an Bubikopf schneidst mir, aber schleunigst mit sämtlichen Raffinessen der Gegenwart und Zukunft, hab ich zu der Ondolie schuchsen gesagt. Und verschneiden balzten Turst, na pack ich die so lang beim Schlund, bis an Geist aushauchst. In dem feiner Schurladen beim Tretter ist mir auch so gegangen. Hab ich mir auch wieder vergessen. Da hab ich mir feine Schuhe kaufen wollen, feine Lack mit Pariser Goldbrokateinsätze. Zur volle Stund bin ich strumpfsockert in dem Laden drin gehockt. Mornes, I war Drohkämmer? Auf einmal ist mir's dumm worden. Jetzt bin ich aufgegangen, wird morgen Sonn. Ja, du windiger Ladenratz, habe ich zu derer Verkäuferin gesagt. Tu, fei ja nicht launenhaft sein und beicht einmal, wie oft das jetzt bei mir nur vorbeisaust, wenn sich's das mir pressiert. Wirst mir nicht augenblicklich prompt bedienst, dann fahr ich dir strumpfsockert in dein Nasenlöcher nei, dass da stickst. Aber da hat's ihr auf einmal pressiert und gleich ist mit 12 Schachteln Damenschläuch angeruckt. Was willst denn da mit derer Schachtel? Inhalt Schuhe Nummer 35. Morgens, ich bin im Säuglingsheim auskämmer. Mit 3 Paar 42er habe ich das Schuhasyl verlassen, bin aus dem Laden zornig raustanzt, in mein Auto eingestiegen und meinem Chauffeur befohlen, Alice, reib auf, horm geht's. Oh mei, unser trautes Heim sollen sie mal da luren. Da kannten's ihr normal ein paar Stunden lang an einem Reichtum ergötzen. Eine 12-Zimmer-Wohnung haben wir uns zugelegt. Ist ja nix a. A Rokoko-Salon sollen sie sehen, mit den geschneckelten Säulen und den persischen Fußabstreife. Und das glänzerte Speisemahagoni-Zimmer aus der Zeit Lugge des 14. Die elektrische Trambahn kennen ja mir nur noch vom Sehen. Wir haben in unserem Autostall einen unhässlichen Mercedes und einen Maybach 8-Sitzer, je 100 PS. Dös aufsehen erregende Getös sollten es einmal erleben, wenn wir mit unserem lila lackierten Töff-Töff vom Nationaltheater landen. Es ist halt so ziemlich dasselbe, als wir ehemals mit seiner Majestät bis aufs Hochschreien. Und im Theater drin nachher, erster Rang Vorderplatz auf grünem Samt, da geht dann das allgemeine Gegaff, oh, auf unsere Wenigkeit. Mein Alter mit dem Opernherzarrer und ich mit dem goldenen Linzeisen. Vor 8 Tagen waren wir in Tristan und Isolde. Da schneidst du mit dem Gspui. Der Tristan geht ja noch, aber die Isolde, die geschrohrmaulerte Fee, mit dem chronischen Stimmbandel geknarzt, das ist allerhand. Und unterhaltlich war es im Ganzen. So oft habe ich meinen Alten gar nicht aufwecken können, als der mir eingeschlummert ist. Die Opern, dass ich nicht rutsch. Da gehe ich schon 1000-mal lieber in die Auermühlbach-Lichtspiele. Aber wir können doch heute mit unseren sichtbaren Pomp nicht in ein Vorstadtkino auftauchen. Ja, Geld aloha macht auch nicht glücklich. Je mehr Geld, desto mehr Verdruss. Hast Geld, dann brauchst Dienstboten. Hast Dienstboten, dann muss die Tag und Nacht ärgern über Markt und Gesinde. Gegenwärtig suche ich eine Herrschaftsköchin. Mornas, ich treibert eine passende auf. Dö, wo wir jetzt haben, derer gefällt's nimmer bei uns. Haben Sie Worte? Tut man dem Trampe alles, was man ihr an den Augen absieht. Mittags gibt man ihr das ganze Essen, das, was wir nimmer mögen. Hat ihr eigenes Bett, die Ortskrankenkasse lassen wir ihr selber zahlen und da gefällt sie nimmer bei uns. Ich mohn, wenn man einem Menschen in jeder Weise entgegenkommt und ein wüffes Frauenzimmer ist das. Jetzt ist sie schon 35 Jahre alt. Mohner sie, du fürcht noch einen Kaminkehrer? Ja, ein Schafskas, im Gegenteil, Nachlaffer tut sie noch. Aber da darf man nichts sagen. Da war's aus mit meinem Alten, bei meinem Xaver. Und sei Fanny, über sei Fanny lasst er nichts kämmer. Dö, wenn er ihm viereckerte Knödel am Tisch hinstellt, dann sind's auch rund bei ihm. Alle 14 Tage hat's Fräulein Fanny Ausgang, von 2 bis 8 Uhr. Sie kommt aber jedes Mal erst am anderen Tag in der Früh mit grasgrüne Froschaugen. Schauen's, auf Weihnachten hat man kein Geld angeschaut. Mike Safer hat ihr 3 Ohrringeln gekauft und ich hab ihr, das A erfreut hat, vom Kaster Ostermeier das Marktzimmer desinfektieren lassen. Mornas, ich hab ein Dank gehabt? Ja, an Dreck. Ausgericht hat's mir bei der ganzen Nachbarschaft, dass wir so viel Wanzen haben. Aber heuer auf Weihnachten, wenn's noch bei uns ist, soll sich selber fangen. Kinoschauspielerin möchte sie jetzt werden. Haben Sie Worte? Sie mit derer brotpfotzerten Bauernfünferlarve. Denkers Lirwe an Erne Kocherei, hab ich gesagt, dass er mal lerne, auf was für eine Seite man Butterbrot schmiert. Morna denn sie mit ernern gewasserten Verdrussfaltengesicht und mit ernern Baumhackelteint, wären sie eine Schauspielerin. Eine Abspülerin können es machen in der Speisehalle, sie prachtdotschen. Ja, es ist unglaublich, eingebildet ist die Person. Sie bildet sich immer ein, mein Gemahl ist in sie ganz verrückt. Sowas braucht sie sich doch nicht einbilden, die freche Nassel, wo es doch bittere Wahrheit ist. An ganzen Tag hat's nur ihre Mannsbilder im Kopf. Drum ist's auch so furchtbar zerstreut. Was tut's nicht neulings? Reibt's nicht in unseren eleganten Speisesalon die schöne Goldtapete mit Stahlspäne ab? Das Fetzen gleich bis am Fußboden runtergehängt sein. An Parkettboden putzt sie regelmäßig mit Sidol. An Kanarienvogel gibt's manchmal vor lauter Zerstreutheit Hundsfressen. Auf Weihnachten hat's uns einmal Ostereier gefärbt. Am heiligen Dreikönigstag hat's Kirternudeln bacher. Auf Pfingsten hat's auf unseren schöner schwarzpolierten Blütnerflügel mit der weißen Ölfarb Kaspar, Melchior und Balthasar aufgeschrieben. Und Goldfisch reibt das Rindvieh mit den Staublumpen ab.
Nirgendwo ins Mibreuten, weil kein Mensch holt's mit mir aus. Ich gebe mir wirklich alle Mühe, was kann nur schuld dran sein. Der Herr, der wird zufrieden schon, doch die Herrin, die sagt nein. Ich kann nicht biegen, ich kann nicht stricken, ich kann nicht kochen, kann nicht waschen, kann nicht flicken. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht lesen, bin noch nie ein Gescheiter gewesen, nein, nicht. Ich kann nicht singen, ich kann nicht jodeln, kann nicht pfeifen, kann nicht springen. Ich bin nicht fleißig, bin nicht tüchtig und ich mache nie was richtig, nein, nicht. Doch weiß der Wanzel und der Hansel und der Fritzel und der Klaus, ja, wenn's ans Küssen geht, da kenn ich mich gleich aus. Ich möchte so gern verheiratet sein, doch find ich keinen Mann. Ja, schau, geh denn so deppert rein, ist gar nichts an mir dran. Ich geb mir wirklich alle Mühe und doch wird nie was draus. Denn wenn mich einer näher kennt, dann bleibt er wieder aus. Ich kann nicht biegen, ich kann nicht stricken. Ich kann nicht kochen, kann nicht waschen, kann nicht flicken. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht lesen, bin noch nie ein Gescheiter gewesen, nein, nicht. Ich kann nicht springen, ich kann nicht jodeln, kann nicht pfeifen, kann nicht singen. Ich kann nicht backen, kann nicht blocken und ich stopf nicht gern die Socken, nein, nicht. Doch weiß der Franzl und der Hansl und der Fritzl und der Klaus, ja, wenn's ans Küssen geht, da kenn ich mich gleich aus. ja, jetzt möchte ich für Sie noch ein bayerisches Volkslied, quasi Volksmusik singen, damit Sie sehen, in was für einem Umfeld landschaftlich so stimmungsmäßig Valentin sich aufhielt. Weib, weib, sollst heim geh, dein Mann, der ist krank. Ist er krank? Gott sei Dank, lieber Franz, jetzt nur ein Tanz. Dein Mann geht's recht schlecht. Geht's ihm schlecht? Geschürt ihm recht? Lieber Franz, jetzt nur ein Tanz. Noch ein Wui-Hu-Am-Gi. Noch ein Wui-Hu-Am-Gi. Weib, weib, so ist dein Mann liegt in den letzten Zügen. In den letzten Zügen. Lass zu liegen, lieber Franz. Jetzt nur ein Tanz. Noch ein Wui-Hu-Am-Gi. Noch ein Wui-Hu-Am-Gi. So ist warm geht, dein Mann, der ist tot. Ist er tot? Helfe am Gott, lieber Franz, jetzt nur ein Tanz. Noch ein Wui-Hu-Am-Gi, noch ein Wui-Hu-Am-Gi. Weib, so ist Horn geh, ein Freier ist im Haus. Freier im Haus, lasst's neben aus. Lieber Franz, Gott sei für den Tanz, weil ich muss gleich Horn geh, weil ich muss gleich Horn geh.
Jetzt gehen wir noch mit Christens Hiergequimpft ins Kino. Quo vadis ist gegeben. Also gestern war ein direkter Freudentag für mich, sagt mein Mann zu mir. Christens, heute gehen wir in das neue Kinematographentheater hinüber und schauen uns das große Filmdrama an. Quo vadis, das soll großartig sein. Ich habe mich zammgeschnäckelt, so gut als halt noch geht. Und um 2:30 Uhr sahen wir schon vom Kino dort gestanden. Wir haben gemeint, wir kommen noch zu früh. Derweil sahen da Menschen dort gestanden. Hingrafft haben sie sich zu derer Kasse wie die Wilden. Ich und mein Alter sahen gleich an die Kasse hin und haben geschaut, was die Billetten kosten. Mögt's euch schon hinten anstellen, schreit so ein junges Frauenzimmer. Wird Ihnen schon passen, sag ich, wenn wir zuerst schauen, was es kostet. Das wissen wir schon selber, dass wir uns hinten anstellen müssen. Sie schauk o, srotzige Zimmermadel. Mein Mann packt mich gleich am Arm und will mich zurückziehen, reißt mir aber von meiner neuen Bluse einen halberten Ärmel runter. No, du Lackel, sag ich, jetzt schau dich wieder an, was du wieder gemacht hast. Ich sag ja, wirst halt du was in dein Pratzen nimmst, ist schon hin auch. Aber deshalb brauchen sie ihren Mann Akorn Lackelhorsten, sagt sie darauf, die ganz andere. Weil Erna sie mit ihrem Schnackelkopf auch die Blusen nicht selbst gekauft haben. Halten's fei Erna Maul, sie schnappige Person, und mischen's Erna nicht in Familienangelegenheiten, sonst stoß sie Erna naus aus der Reihe der Angestellten. Und dann haben wir die Gescheiteren gemacht und haben uns hinten angestellt, bis wir die Billetten gehabt haben. Punkt 2 Uhr haben sie uns hineinlassen. Ich hätte ja den schönsten Platz erwischt, aber natürlich der langweilige Herr Gatte, der beim helllichten Tag schon zu langsam schaut, ist im finsteren Zuschauerraum umeinander getappt wie ein junger Hund, der im Wasser an Hundstapperer macht. Ich sehe ja nichts, ich sehe ja nichts, hat er allerweil geschrien. Und wenn ich ihn nicht auf einen Platz hingesetzt hat, wie ein Schullehrer einen ABC-Schützen, dann hätte er die Kinoleinwand auch noch durchgerannt mit seinem Gipskopf. Einen schlechten Platz haben wir erwischt, in einer Nische drin. Vor uns ist glücklicherweise ein Mordstrom viereckige Säulen gestanden. So, jetzt haben wir's, habe ich zu meinem Mann gesagt. Jetzt kannst ums Eck nüberschauen oder du kannst dir um den Eintritt 2 Stunden lang die viereckige Säulen betrachten. Ach, möchten's nicht so freundlich sein, Herr Nachbar, sage ich zu dem Herrn, der neben mir gesessen ist, und möchten's ein wenig nach links rüberrücken, dass wir besser vorsehen? Das können's ihr nicht denken, sagte er. Ich bin schon ganz narrisch. Wenn Irna die Säulen geniert, dann strecken's halt ihren ganz Kragen um die Säulen über. Ich danke recht schön, Herr Nachbar, habe ich gesagt. Sie sind halt ein liebenswürdiger Mensch. Und dann habe ich mir beim ersten Akt den Hals so verdreht, dass ich ausgeschaut habe wie ein erdrosselter Flamingo im zoologischen Garten. Also geschimpft habe ich so viel in dem Kino drin, dass ich bald die Klaviermusik übertönt hätte. Auf einmal schreit einer von der hinteren Reihe zu mir vor, gell, tun's fei bald ihre Gebissschatulle zumachen. Sonst fallen Erna noch die ganzen Beißperlen raus, wo Erna die Ortskrankenkasse die Hälfte dazu gezahlt hat. Jetzt schauen's eine solche Frechheit an und darf's nicht sagen, sonst kriegst noch Prügel auch. Vor mir sitzt so ein Lucky, der hat einen Gockshut auf. Und weil ich halt ein bisschen klein bin, sie natürlich nichts wegen dem sein Gocks. Ach, möchten's nicht so freundlich sein, schöner Herr, und möchten's ihren Hut runtertun, weil ich sonst nichts sehe. Und weil er nicht gleich darauf reagiert hat, habe ich ihm mit meinem Zeigefinger von hinten ein wenig auf die Achsel hinaufgestupft. Der schaut um und staucht mich gleich so zusammen. Tu mi fei noch einmal betupfen da hinten, dann hebe ich dich raus aus dem Klappsitz, alte Hyazinthen. Und jetzt mein ich, wirst es packen mit dem Stilenzium, gräuslicher Hausaff. Jetzt bin ich aber narrisch worden. Wer ist der alte Hausaff, habe ich gesagt. Und hab dem Schlawinerbuben von hinten meine 10 Fingernägel so ins Knicknack gesetzt, dass er gemeint hat, er hat seinen Kopf in eine Rosshaarzupfmaschine neigebracht. Mein Mann will mir helfen. Der dumme Depp packt mich in der Finsternis und haut mir Urne nach der anderen runter. Der Platzanweiser hat sich mit seiner Uhrketten in meinen Lockenchignon verwickelt. Die Leute haben alle geschrien, Licht, Licht. Und bis wir uns besonnen haben, war schon Licht, aber Tageslicht. Wir sind nämlich schon auf der Straße draußen gelegen. Ausgeschaut haben wir, als wenn wir 14 Tage in einem feindlichen, Stacheldraht verhaut drin gehängt wär. Ganz verhaut und zerfetzt sind wir von dann gezogen. Beim Heimgehen sind uns die Schulkinder alle noch nach und haben geschrien, ah, ah, Mann und Frau im Essigkrug. Vor der Wohnungstüre angekommen, habe ich erst gemerkt, dass ich bei dieser Rauferei mein Taschel mit die Wohnungsschlüssel verloren habe. Ich musste in dem Verzug zum Schlosser laufen. Der war natürlich nicht daheim. Jetzt haben uns mein Mann und ich den ganzen Nachmittag im Stiegenhaus aufs Fensterbrettel gesetzt und haben auf den Schlosser gewartet. Und anstatt zur Erinnerung an das schöne Filmdrama Quo Vadis, haben wir beide gesäuft, oh wie fad war's.
Wenn der Lustwolch einen schlimmen Onkel hat, wenn den Zahnarzt, der mich schindet, gerade selbst ein Leiden klagt, wenn mein Vater, der mich schlug, es nur niemals besser wusste, meine Mutter wegen ihrer Mutter mich verlassen musste, und dann schimpft noch mein Mann mit mir und hat mal wieder recht, denn ich liebe halt den Luxus und das geht nur, weil er blecht. Die Hanni leiht sich Bücher aus und schläft mit meinem Mann. Zurück bekommt man selten was, weil sie nicht teilen kann. Ich will das alles, alles nicht verstehen. Diese Lüftchen, die mich nebenbei anwehen, werden Schmerzen, die das Herz zerreißen und einfach so geschehen. Nie ganz aufhören, nie ganz vergehen. Ich will das alles, alles nicht verstehen. Therapeut hört mir nicht zu, er hat ehelich versagt. Seine Frau sitzt beim Kollegen jetzt, ich seh, wie's an ihm nagt. Ja, auch Hitler hat es schwer gehabt, wahrscheinlich impotent. Seinen Vater hat er nie gekannt, drum war er schwul latent. Mein Sohn blockiert das Telefon und schreit mich dabei an. Ich sei die schlimmste Frau der Welt, hab Böses ihm getan. Ich grüble nach und komme drauf, ich bin an allem schuld. Der Bub sagt selbst, er sei verwöhnt. Ich hab zu viel Geduld, ach, ich find das einfach unerhört. Wenn man mein Selbstmitleid so unsensibel stört, dass wenn irgendjemands Promenadenmischung rührt, ihm sofort mein ganzes Mitgefühl gehört, darüber bin ich manchmal ziemlich verstört. Wenn die Sparscheinkontrolleurin unter Schmerztabletten steht und beim Aldi an der Kasse heute gar nichts weitergeht, die Kassiererin ist Tschetschenin, kann nicht tippen und kein Bayerisch, darum wird sie bald entlassen, weil ihr Chef ist selber steirisch. Seine Frau zu Haus kocht furchtbar, darum ist er es gestört, greift den Mädchen an die Brüste, weil nur Knödel ihn betört. Und ich verpasse mein Rendezvous, das einzige dieses Jahr. Mein Verehrer konnte nicht warten, weil er ein Heimkind war. Ich will das alles, alles nicht verstehen. Diese Lüftchen, die mich nebenbei anwehen, werden Schmerzen, die das Herz zerreißen und einfach so geschehen. Und dann erzählt mir mein Steuerberater Herzensgeheimnisse. Die will ich doch gar nicht wissen. Ich will das alles nicht verstehen.
Jetzt den Firmling vorstelle, möchte ich Ihnen etwas über Liesel Karlstadt erzählen, die, wie Sie sicher wissen, ihr Leben lang oder eine lange Zeit ihres Lebens mit Karl Valentin aufgetreten ist. Und die beiden haben ganz eng zusammengearbeitet und man kann schon sagen, dass Liesel Karlstadt Karl Valentin sehr beeinflusst hat, aber umgekehrt natürlich auch. Und Liesel Karlstadt war schon, als die beiden sich kennenlernten, vorgestellt wurden, war sie schon eine ausgebildete und sehr bekannte Schauspielerin, Sängerin. Also sie hatte ein breites Spektrum, war sehr begabt und wurde vom Publikum schon sehr verehrt. Und Karl Valentin wurde in seiner Arbeit auch sehr bald ein bisschen abhängig von ihr. Er war depressiv und brauchte ihre Wärme, ihre Fröhlichkeit und natürlich auch ihre Begabung. Und es war so, dass diese seine Haltung natürlich für diese Karlstadt nicht ohne Folgen blieb. Sie hat sich auch in ihn verliebt. Aber Valentin hatte zu der Zeit schon Frau und zwei Kinder und hat, obwohl er wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch in Liesel Karlstadt verliebt war, hat er aber seine Familie nicht verlassen. Und ja, sie musste sich damit abfinden, dass sie mit ihm arbeiten durfte, aber keine Chance hatte, mit ihm wirklich zu leben. Sie hat wegen dieser Probleme auch einmal einen Selbstmordversuch unternommen, ist in die Isar und wäre sicher ertrunken, wenn nicht zufällig einige Leute am Ufer gewesen wären, die sie dann noch rausholen konnten. In dem Stück Der Firmling spielen eben Karl Valentin und Liesel Karlstadt gemeinsam. Liesel ist natürlich der Firmling. Die Bühne gehört durch ein Plakat mit der Aufschrift Weinterrasse gekennzeichnet zum Zuschauerraum. Sie ist rosa tapeziert und zeigt im Hintergrund gemaltes Publikum, das an kleinen Tischen sitzt. Im Vordergrund sind drei Tische weiß gedeckt, darauf stehen Zahnstocher in Ständern, die Spitzen nach oben und als Tafelschmuck Tannenzweige in Vasen. Eine Anrichte trägt Sektkübel, Zigarettenschachteln, Teller, Salzstreuer, Gläser, Strohhalme, Bestecke und bunte Zigarrenkisten. Zur Einleitung geht die Musik in Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten über. Karl Valentin spielt den Vater. Beide kommen vom Publikumseingang her durchs Lokal und suchen einen Platz, finden ihn aber erst nach vielem Anstoßen unter Assistenz des dicken, beschürzten Oberkellners in weißem Sakko, erst auf der Weinterrasse. Also die Bühne ist als Weinterrasse hergerichtet. Pepperl, Liesel Karlstadt, hat viel zu große weiße Handschuhe an den Händen und trägt darin eine lange Kommunionkerze mit einer riesigen weißen Seidenschleife. Damit bleibt er auf dem Podium gleich am ersten Stuhl hängen, der krachend umfällt. Vater: Na, du Depp! Pepperl rennt den zweiten Sessel um und lacht. Vater wirft Tisch und Stuhl um, verwickelt sich mit Schirm, Stuhl und Tisch, ein fürchterliches Durcheinander entsteht. Pepperl lacht. Lach nicht so saudumm, dummer Bua. Beide setzen sich nieder, schauen sich nach dem Kellner um und pfeifen. He, Kellnerin, zwei halbe. Kellner kommt auf die Bühne. Was wünschen die Herrschaften? Zwei halbe Bier, sagt der Vater, und etliche Brot. Kellner, bedaure, Bier wird bei uns nicht ausgeschenkt. Vater: Mir wollen's ja nicht geschenkt, mir zahlen ja. Kellner: Ich meine, wir führen kein Bier, hier gibt's nur Wein. Wir sind eine Weinstube. Vater: Na, bring's halt zur halbe Weinzwang. Kellner: Ich bringe Ihnen die Weinkarte. Pepperl lacht und schaut immer auf seine Uhr. Bitte, hier ist die Wein- und die Speisekarte. Der Kellner geht ab. Vater: Was magst denn, Pepperl? Weil's dich heut so schön firmen hast lassen, darfst du dir heut was Feines raussuchen. Was magst denn? Red oder Rett, was magst denn? Pepperl: An Emmentaler. Vater: Ja, hast du Hunger? Pepperl: Ja. Vater: An Emmentaler wärmst daher nicht haben. Er schaut in die Weinkarte. Ja, haben's schon Ohren. Aber da horst er anders. Da horst er Affentaler. Er pfeift. Kellner. Bitte, haben die Herrschaften schon gewählt? Vater. Bringst an Pepperl ein Stück Affentaler und Pfeffer und Salz. Pepperl. Ja, und zwei Brezen. Kellner. Sie meinen eine Flasche Affentaler. Pepperl. Na, a Trumm Affentaler. Kellner. Es gibt doch nur eine Flasche Affentaler. Vater. Wieso? Habt's denn ihr an Kas in der Flasche drin? Kellner. Affentaler ist immer in der Flasche. Vater. Seit wann denn? Kellner. Seit es Affentaler gibt. Vater. Ja, wir bringen mir den raus. Wir können doch nicht an Kas mit einem Stopselzieher rausziehen. Pepper lacht. Jetzt hörst du mal dein saudums Glächter auf. Er haut ihm erbost eine runter. Pepper weint. So macht er mir's heute schon den ganzen Tag. In einer Tour grinst er, der dumme Bur. Pepper lacht wieder. Kellner. Mein Gott, er freut sich halt, weil er jung ist. Vater, ich war doch einmal jung, vielleicht jünger als wie der. Kellner, also wollen Sie dann einen Affentaler trinken? Vater, wieso trinken? Kellner, Affentaler ist nur zu trinken. Vater, so weich ist der. Kellner, will der Kleine vielleicht eine Limonade? Pepperl, ja. Vater, eine rote, eine recht süße bringst er. Kellner, und Sie auch eine Limonade? Vater, mir war's ja nur. Mir bringst dann Schnaps. Kellner, was für einen darf ich bringen? Er liest die Likörkarte ab. Allasch, Kirschwasser, Zwetschgenwasser, Rum, Cognac, Magenbitter, Kräuter. Vater, nicht zu früh. Ein nur. Kellner, Goldwasser, Machol, St. Emmeram. Vater, an Machol habt's auch? Ja, den mag ich. Kellner, also eine Limonade und ein Gläschen Machol. Vater, was, a Gläschen? A Flaschen möchte ich. A Glasel ist bei mir schon leer, wenn es nur anschau. Bring a Flaschen. Kellner, eine ganze Flasche wird Ihnen wahrscheinlich zu teuer sein. Vater, das geht erne an Dreck, oh. Kellner, und was speisen die Herrschaften? Er liest die Speisekarte ab. Macaroni mit Schinken wäre noch da. Vater, magst solche? Zum Kellner, na bringst, oh. Kellner, bitte sehr, also zweimal Macaroni mit Schinken. Vater, na, einmal. Kellner, so, nur einmal. Pepperl, ja, für jeden eine. Kellner, also dann doch zwei Portionen. Vater, nein, nein, eine, aber für zwei. Kellner, ja, wollen Sie jetzt eine oder zwei? Pepperl, nein, ich möchte nur eine. Kellner, ja, dann wollen Sie doch zwei. Vater, nein, eine für uns zwei. Kellner, Sie meinen eine Doppelportion? Ja, sagt der Vater, eine einfache Doppelportion. Kellner, zum Donnerwetter, soll ich jetzt eine oder zwei Portionen bringen? Vater, jetzt bringst Urne und schwingst die, sonst kann sein. Kellner, ich bringe Ihnen jetzt eine Portion. Geht schimpfend ab. Das ist eine nette Bagage. Die wissen nicht, was sie wollen. Sie sollen doch woanders hingehen, eine Bauernwirtschaft. Das ist ja furchtbar. Vater, nur nicht Nachbrummer da hinten. Tu fei ja nicht launenhaft sei, sonst zieh geh die raus aus deinem Cheviot. Ja, mei, Pepperl, was sagst du? Haben die an Kas in der Flasche drin? Drum soll man so wo nicht neigehen, in eine Diele. Diele horsen sie's jetzt. Früher hat man Weinborzen gesagt. Lauter so moderne Krampfhamster. Er will schnupfen. Pepperl stößt ihm den Tabak herunter. Netzstessen, du Aff, überall baunst jetzt eine Diele hin. Ich bin nur neugierig, wie in 10 Jahren das Hofbräuhaus ausschaut. Er will wieder schnupfen, Pepperl. Jetzt wird er gleich wieder neikommen. Er stößt den Vater wieder. Vater, jetzt haut er mir schon die 2. Pyramiden runter. Gleich schlage die A runter. Er schnupft sehr laut. Kellner, hier bitte die Limonade für den Kleinen. Hier ihr Likör, wohlbekommt. Vater, bist da, Herzerl? Er haut den Kellner hinten hinauf. Kellner, was erlauben Sie sich? Vater, oha, jetzt hab ich glaubt, ich bin im Hofbräuhaus bei der Marie. Kellner ab. So, Pepperl, jetzt lasst ihr es recht schmecken. Heute haben wir schon so viel herumgesoffen. Pepperl, Prost, Vater. Ah, heute ist zünftig. Da schau her, Vater. Ah, das ist a Gaudi. Vater, ja, was tusten? Pepperl, Seifenblasen. Vater, dir tu ich dann gleich Seifenblasen mit der teuren Limonade. Das Steckerl gehört doch zum Umrühren. Er rührt um, bricht aber das Röhrl ab. Pepperl, so, jetzt hast es gebrochen. Der, wenn reinkommt. Vater, lauter Klump haben's schon da herin. Wir sagen einfach, das war schon. Pepperl, ja, das sagen wir. Na, spann das nicht. Prost, Vater. Ah, heute ist zünftig. Vater, Prost, Pepperl. So, jetzt darfst du der erste Zigarren rauchen. Er pfeift. Kellner kommt. Bitte sehr. Vater, a Zigarren für den Burm. A ganz leichte, weil er noch nie geraucht hat. Kellner, bitte sofort. Geht ab. Vater, die Mutter, wenn uns jetzt singen kennt, die hätt erfreut. Hat's allweil gesagt, den Tag möchte ich noch erleben. Aber leider ist sie heimgangen in den großen Heimgarten. Kellner bringt eine Zigarre, bitte sehr. Vater, zünd's an Wurm gleich o. So, Pepperl, zirk nur fest zum Ober. Morn's nicht, dass ihn zerreißt? Kellner, na, wir werden ja sehen. Vater, ja, wenn wir's schon einmal sehen, na, ist schon's spät. Kellner ab. Inhalier nur fest, dass a gute Farb kriegst. Du musst dir denken, heute ist der schönste Tag in deinem Leben. Die Jugendzeit kommt nur einmal, das darfst mir glauben. Er singt. Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten. Schön ist die Jugend, doch sie kommt nicht mehr. Pepperl, ja, das kenn ich auch, den alten Schmarrn. Er singt mit. Prost, Vater, heute ist zünftig. Vater, das musst du dir merken, die Jugendzeit kommt nur einmal im Leben. Pepperl singt, drum sag ich's noch einmal. Vater, was sagst Pepperl? Pepperl, na, ich hab bloß gesungen, drum sag ich's noch einmal. Vater, da hast du recht, das kann man nicht oft genug singen. Er stößt mit der Nase in die Zahnstocher. Au, au, Pepperl zieht sie ihm heraus. Wie kannst denn du die Zahnstocher da herstellen, wenn ihr a Blutvergiftung kriegt und wird mir die Nasen weggeschnitten? Mit was schneut sie mich dann? Pepperl, da kann ich nichts dafür. Für was musst du deine Nasen überhaupt überall drin haben? Vater reibt die Nase mit Schnaps ein. Yes, das brennt es. Pepperl, ja eben, drum sage ich's noch einmal. Vater wirft ihn über den Stuhl hinunter. Fangt er immer wieder an mit seiner saudummen Jugendzeit. Pepperl, ag, bis ihr mal windi wär. Vater, setz dich her da, setz dich gleich her, du Hundling. Pepperl, tu fein net köppeln. Vater, halt's mei. Pepperl, brauchst mir auch nicht gleich nunterwerfen. Ihr habt die nicht nuntergeschmissen. Vater, das kommt schon noch. Setz die her. Pepperl, ja gell, wenn die neue Uhr bricht, dann hammer's. Ich glaub, ich hab schon die Feder abdraht. Vater, dei Gurgel drei dir nur ab, dass du's wurst. Denk lieber an dei Zukunft, wurst heut nur net, was da mal werden willst. Pepperl, das wär man nachher schon sehen. Vater, heut wurst nur net, was da mal wirst. Pepperl, Pepperl, denke dran, was aus dir noch werden kann. Pepperl, ja, da bin ich selber neugierig. Vater, aber siehst, das freut mich heut nur, dass mir gelungen ist, den heutigen Tag zu erleben. Pepperl, ja, mir auch, wär schad, wenn ihn mir zwei nimmer erlebt hätten. Vater, niemand auf der Welt hätte dir dein Firmpart gemacht, wenn ich mich nicht deiner erbarmt hätte. Pepperl, ja, wenn's noch nicht gemacht hätt, dann könnt ihr heut mit meiner Kerzen Aloha rumhapfen. Vater, alle haben's dir versprochen. A jeder hat gesagt, dein Burm mach ich an Firmpart. Und wie's dann drum und drauf ankommen ist, hat sich a jeder druckt. Merkt ihr das, Pepperl? Freunde in der Not gehen Zähne auf ein Butterbrot. Gell, der Onkel hat dir so sicher versprochen und jetzt hat er dir was gehustet. Warum hat er dir denn dein Firmpart nicht gemacht? Weil er kein Geld drauf hat, weil er dir keine Uhr hätte kaufen können. Ich hab dein Firmpart gemacht, ich hab mein Wort gehalten. Ich war da wie der Zorger. Ja, das ist wahr, sagt Pepperl. Vater, was hast denn nun gehabt vor der Firmung? Pepperl, nix. Vater, nicht einmal einen Anzug hast gehabt, nackert hätt's gehen müssen. Pepperl, na hätt ich halt mei Badehosen anzogen. Vater, kein Anzug hast gehabt, kein Hemdknöpferl, keine Socken, kein Hemd, kein Charakter. Nix hast gehabt, wie dein saudummer Kopf. Pepperl, ja, und den hab ich von dir kriegt. Vater, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich rumgelaufen bin um einen Anzug für den Burm. Was ich da für eine Lauferei gehabt hab, das ist der Burm gar nicht wert. In sämtlichen Kleidererziehungsanstalten war ich in München, beim Isidor Bach, beim Knagge und Peitz, beim Isidor Kustermann, beim Heilmann und Littmann. Nirgends habe ich einen Kommunionsanzug auftrieben. Pepperl raucht die Zigarre, es wird ihm schlecht. Er nimmt seinen Hut und geht ab. Kellner kommt herein und serviert die Getränke ab. Vater ist allein. Und da, wo ich einen auftrieben hätte, sagt er vor sich hin, kost ein Kommunionanzug heute 65 Mark. Ja, ja, mir war's nur. Das kann ich mir als Mittelständler nicht erlauben, dass ich für den Wurm 65 Mark am Tisch hinleg. Ich bin Corner von der Bourgeoisie. Ich muss mir mein Geld mit der Hände Fleiß verdienen. Na, hab ich mir denkt, kein neuen kannst nicht kaffen, kauf dir halt einen von Herrschaften abgelegten Kommunionanzug. Zur alle Dantler bin ich hier. In meine sämtlichen Stammkneipen heiß rum erzählt. Nichts war's, die ganze Hoffnung habe ich schon aufgeben. Derweil schleicht sich ein Zufall ein. Kommt der Erlacher Franzl zu mir, ein alter Spezi, ein Kriegskamerad von mir. Wir sahen anno 70 miteinander zu Deisenhofen gestanden, Mann an Mann, Brust an Brust, direkt am Isarufer, wo es so feucht war, der hat es erfahren, dass sie einen Kommunionanzug kaufen will. Das freut mich, Franzl, habe ich gesagt. Aber es ist nicht gesagt, dass das, wo dein Hundsburm passt, mein Knaben auch passt. Kurze Rede, langer Sinn, der Erlacher Franzl bringt den Anzug, der Pepperl zirkt ein O und passt hat er. Er haut auf den Tisch. Hätte ja im Leben nicht denkt, dass dem Pepperl der Anzug passt, wo er an Burm gar nicht kennt. Kennt an Burm gar nicht, Aber wie gesagt, der Erlacher bringt den Anzug der Pepperl-Zirkten O und passt hat er. Er haut wieder auf den Tisch. Nun ja, die Ärmel waren's lang, das stimmt. Die hat Murder daheim abgeschnitten und die Sache war erledigt. Aber so ist doch die ganze Sache furchtbar interessant. Und noch dazu will er mir den Anzug schenken. Na, sag ich Franzl, das gibt's nicht. Es freut mich ja über alle Maßen, dass du mir den Anzug kredenzt. Aber so sehr mich dein Antrag würdigt, so hat die Sache einen ganz anderen Haken, denn du bist selber ein armer Teufel. Und wenn du mir schon den Anzug gibst, dann wollen wir die Sache finanziell regeln. In dieser Beziehung bin ich ein Ehrenmann, da lass ich mir nichts nachsagen. Aber wie gesagt, er bringt den Anzug, der Peppels zieht ihn an und passt hat er. Das ist ja das Horrende an der Angelegenheit. Man muss doch bedenken, dass er mein Wurm noch mit keinem Auge erspäht hat. Kennt der an Wurm nicht? Sei Bur ist vielleicht am Missgeburt, aber mein Bur ist gewachsen wie eine Hyazinthen. Aber wie gesagt, der Erlacher Franzl bringt den Anzug der Pepperl-Zirkten an und passt hat er. Er haut auf den Tisch und fällt damit zu Boden. Oha! Jetzt hat's mir abgedraht, wo er am Buben gar nicht kennt. Das ist ja das Frappante, ja. Was ist denn das? Er rutscht beim Aufstehen immer mit beiden Füßen aus. Pepperl kommt weinend. Vater, mir ist so schlecht. Vater, mir auch. Pepperl, Vater, ich möchte heim gehen. Vater, ich auch. Pepperl, mach, steh halt auf. Vater, wenn ich könne dat, scho. Pepperl, was hast denn? Vater, a Hepfer. Pepperl, der legt sie gleich am Boden hin, der faule Kerl. Er hängt seinen Hut an den Kleiderständer und hebt den Vater auf. Der Vater fällt immer wieder hin. Pepperl hebt ihn immer wieder auf. Mach, steh doch auf, mir ist ja selber so schlecht. Vater singt, auf der schönen grünen Wiese, da spielt Pepperl, halt doch dein Mäu. Vater fällt wieder hin, Pepperl schimpft, geh, sei doch nicht so ekelhaft. Vater, ich hab gekämpft für König und Vaterland. Pepperl, ja, das ist ja jetzt wurscht. Vater fällt hin, jetzt wird's mir bald zu dumm werden, das nächste Mal kannst allor in die Firmung gehen. Vater fällt hin. Dann setzt die halt auf einen Stuhl, wann's nimmer stehen kost. Vater fällt mit dem Stuhl um. Jetzt werd ich bald narrisch werden. Kellner kommt mit den Speisen herein. Ja, um Gottes Willen, wie sieht es denn hier aus? Was ist denn das für ein Benehmen? Pepperl, ich bin's ja nicht, das war ja er. Kellner, das ist ganz egal. Sie gehören beide nicht in dieses feine Lokal. Das ist ja furchtbar. Pepperl, weil er immer so viel sauft, der alte Aff. Vater zum Kellner, ich bin ein Ehrenmann, das merkst dir. Kellner hebt alles auf und stellt die Speisen auf den Tisch. So, jetzt essen Sie Ihre Macaroni und dann machen Sie so schnell wie möglich, dass Sie fortkommen. Das geht doch nicht, wie Sie sich hier aufführen. Zum Vater, nicht wahr? Das müssen Sie doch selbst einsehen, dass das hier nicht geht. Pepperl, das hört der doch nimmer. Vater singt. Kellner, nachdem er den Tisch in Ordnung gebracht hat, also bleiben Sie endlich sitzen und verhalten Sie sich ruhig, sonst lasse ich Sie hinauswerfen. Kellner ab. Pepperl. So, jetzt hast es. Jetzt werden wir noch rausgeschmissen. Ah, grad heut an meinem Firmungstag. Jetzt bleibst einmal sitzen, du Psuffener Uhu. Beide fangen zu essen an. Pepperl haut mit der Kerze Vaters Nudeln hinunter. Vater, muss denn du immer beim Fressen die damische Kerzen haben? Er nimmt sie ihm aus der Hand. Isst jetzt mit der Kerze. wickelt Nudeln darüber, steckt die Kerze in die Westentasche, holt sie wieder heraus und fährt Pepperl damit beim Essen in den Mund hinein. Pepperl schreit. Vater wirft Nudeln hinunter. Der Tisch fällt um, er steckt alle Nudeln in die Tasche. Pepperl hat eine Nudel im Mund, Vater zieht sie ihm heraus. Pepperl, wo ist mein Hurt? Komm, lauf mal davon. Vater, ja, dann braucht man nichts zahlen. Beide nehmen ihre Hüte vom Kleiderständer, werfen ihn um und Pepperl trägt Vater Huckepack hinaus. Kellner kommt. Halt, zahlen, zahlen.
Die Kurz hatten eine entartete Maus. Die machte sicher aus Speck nichts draus. Die Putzfrau ging fort und spie Gift und Galle. Das Biest lässt den Speck stehen und frisst die Falle. Tiritirita, tiritiritirita, tirita, tirita, tiritiritirita. Da fand Vater Krott, es sei eine Katze in so einem Fall zur Entmausung am Platze. Doch die Maus fing die Katze und fraß sie ganz. Vor dem Mauseloch fand man nur Krallen und Schwanz. Tiritirita, tiritiritirita, tirita, tirita, tiritiritirita. Drum hat dann Frau Krott von Sorge gequält, die Sache befreundeten Nachbarn erzählt. Die fanden, dass so etwas merkwürdig sei und verständigten heimlich die Polizei. In der Villa Krott wohnt jetzt nur noch die Tiritirita, Tiritiritirita, Tirita, Tirita, Tiritiritirita. Noch mal ein Lied von mir. Das große Glück ist rar und dauert nur Sekunden. Dafür habe ich das kleine Glück gefunden, wo die Welt nicht auf dem Kopf steht und der Alltag bleibt normal. Ich erfülle mir ein paar Wünsche, finden Sie es nur ruhig banal. Von den Kuchen, die feuchten, von den Männern, die leuchten, von den Blumen, der Mond, den Spott ohne Huhn, von den Katzen, die scheuen, von den Büchern, die neuen, von den Ziegen, die alten, vom Krokodil, nur die Falten. Taten hinterlassen sehr viel Leere. Das zeigt sich an der Depression nach der Premiere. Manchmal kommt man da nicht rum und es bringt uns auch nicht um. Doch irgendwann brauch ich ein klitzekleines Glücksdelirium. Von den Kuchen, die feuchten, von den Männern, die leuchten, von den Blumen, der Mond, den Spott ohne Huhn, von den Katzen, die scheuen, von den Büchern, die neuen, die uns stets die kleinen Freuden bringen. Und dieses Lied soll auf dem Heimweg in euch klingen. Und solltet ihr mal Großes tun, dann seid nicht tief ernüchtert, wenn das Glücksgefühl euch warten lässt. Die Größe hat's verschüchtert. Lasst euch einfach vom kleinen Glück bezwingen. Von den Kuchen, die feuchten, von den Männern, die leuchten, von den Blumen, der Mond, den Spott ohne Hohn, von den Katzen, die scheuen, von den Büchern, die neuen, von den Zügen, die alten, vom Krokodil, nur die Falten, von den Fahnen, die weißen, von den Suppen, die heißen, von den Brezen, die bleichen, von den Betten, die weichen, von den Feinden, die schwachen, von den Frauen, die wachen, vom Drachen, nur die Kralle, von den Kindern, dafür
Dank, Meister Scheidt, für seine Weinwippe. Wir haben so gute Sitte, dass, wenn Sie mögen, Sie noch was fragen könnten, wenn Sie was zu fragen hätten. Hätten Sie was? Sie müssen nicht. Es zwingt Sie niemand. Bleiben Sie entspannt. Nun gut. Wenn nicht, dann muss ja nicht. Und zwar ja auch so schön, ohne Ihre Fragen. Dann würde ich noch was sagen. Ah, Sie wollen doch was fragen. Sie fragen nach dem Film. Segantini, Bruno Ganz?
Ja, ja.
Bruno Ganz.
Ich denke, das ist der war Film. Eine seiner letzten Sachen, die er gemacht hat, ja.
Gut. Also, schauen Sie ihn an. Gut. Bevor Sie gehen, lassen Sie mich noch was sagen. Von den Männern, die leuchten. Ich kann Ihnen, verehrte Damen, nicht versprechen, dass das Konzept aufgeht, wenn Sie im nächsten Semester die Vortragsreihe wieder besuchen mit Ihrem Mann. Ja, kann man. Sie können es ja mal probieren. Ansonsten lassen Sie ihn einfach zu Hause und kommen allein. Es wird jedenfalls, ich glaube, am 23. März wieder losgehen im neuen Semester. Und das Oberthema dann wird sein, was können wir von Philosophen und Dichtern lernen? Ein bisschen was haben Sie ja heute schon mitnehmen können davon. Es war ein guter Vorgeschmack, würde ich sagen, auf das nächste Semester. Vielleicht sind Sie wieder dabei und werden wieder eine Menge mitnehmen wie heute. Ich danke Asta Schalk und Susanne Weinhöppe ganz herzlich für den heutigen Abend, Ihnen fürs Kommen und für dieses Semester. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.